Gut. Okay, ich möchte jetzt gerne heute die Jahreslosung für das neue Jahr in den Mittelpunkt stellen. Das Bibelwort, das über diesem Jahr stehen soll. Und das heißt, Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Oder sogar hinausstoßen. Aber die offizielle Formulierung ist, den werde ich nicht abweisen. Und interessant ist, dass es gibt ja verschiedene immer grafische Möglichkeiten von Künstlern, die das darstellen. Und eine hat dieses Bild gewählt. Und das gehört tatsächlich zu meinen Lieblingsbildern. Und darum hängt es auch schon seit mehreren Jahren da bei uns im Flur. Obwohl das ein Bild ist, was eigentlich zu einem ganz anderen Text gehört. Die Jahreslosung steht im Johannesevangelium. Und das könnt ihr ja vielleicht raten, ne, was das für eine Geschichte ist. Darf Sophia mal anfangen zu raten? Was denkst du, welche Geschichte das sein könnte? Von dem Jungen, der da vor einem junger Mann, der vor einem älteren Mann da kniet. Dir fällt gar nicht an, aber Jakob hat eine Idee. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, die man so nennt. Genau, der da gerade, und das ist die Situation, als er gerade nach Hause kommt. Nicht? Wieder. Die Geschichte ist, glaube ich, selbst Sophia kennt die, glaube ich, ne? Dass der eben da sagt, er will das Erbe haben vom Vater und dann ist alles verprasst. Und dann letztlich zurückkehrt und wir sehen hier mit zerrissener Kleidung und hier kaputten Schuhen, die fallen ihm schon von den Füßen runter, ne? Die Schuhe, die, weil die gar nicht mehr halten, so kaputt sind sie. Und kommt so an. Aber der Vater, ne, drückt nur seinen Kopf an sein Herz. Beeindruckend finde ich aber, insofern Herbert, machst du mal das andere Bild? Beeindruckend finde ich aber auch die anderen, die da drumherum stehen, in diesem Bild von Rembrandt. Ich durfte das tatsächlich in meinem Original sehen, das hängt in St. Petersburg. Es ist wirklich beeindruckend, aber auch in dem Druck, die da drumherum stehen. Der Rechte ist ziemlich sicher der große Bruder. Der hat denselben Mantel an, ne? Der große Bruder, der immer daheim geblieben ist und der sich dann beschwert, der dann neidisch ist und sagt, ne, hier so, den, der hier mit zerrissener Kleidung nach Hause kommt, der alles Geld verprasst hat, ne, den nimmst du so an und ich, der ich immer da war, wo bleibe ich denn? Ja, der also schon ein bisschen kritischer guckt, der eher dazu geneigt wäre, den Bruder wieder rauszuschmeißen, ne, ihn abzuweisen und sagen, ja, wenn du das Geld wieder zusammengesammelt hast, was du, ne, verschwendet hast, dann können wir noch mal reden. So wäre wahrscheinlich eher seine Haltung. Und dann sind da noch drei andere. Da so ein Mann und zwei Frauen, die kommen in der Bibel gar nicht vor. Aber Rembrandt hat die wohl reingemalt. Vielleicht sind es Hausangestellte. Aber schaut mal, wie sie gucken. Wie kritisch, fast herablassend sie gucken. Ja. Die können sich sicher noch gut erinnern, als der Sohn das Haus verlassen hat. Da ist er erhobenen Hauptes gegangen, vielleicht sogar mit erhobener Nase. Hat vielleicht auf uns, die Angestellten, herabgeblickt, ne? Weil er hatte ja die Taschen voll Geld. Und jetzt kommt er hier angekrochen. Ja? Da kann man sich vorstellen, wie die gucken auf ihn. Jetzt kommt er hierher, ne? Mit seinen stinkenden Sachen. Der soll doch sehen, wo er bleibt. Mit uns wollte er nichts zu tun haben, ne? Jetzt wollen wir auch nicht mehr, oder? Der gehört doch nicht mehr dazu. Und ich glaube, solche Haltung kennen wir, auch die Jüngsten von uns schon. Ne? Das kenne ich auch schon aus dem Schulkontext, ne? Wo plötzlich dann, ne, selbst gute Freunde, ne, auf einmal ist irgendwas gewesen und der sagt, nee, ne, da ist so eine Clique und die sagt, du gehörst nicht dazu. Aus welchen Gründen auch immer, was immer jemand gemacht hat oder auch nur scheinbar gemacht hat. Selbst beste Freundin passiert das mal. Das war irgendwas, hat die Freundin angestellt und ne, du bist für mich gestorben. So wie du dich benommen hast, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Du bist nicht mehr meine Freundin oder mein Freund. Oder dass Leute einfach sagen, du darfst nicht mitspielen. Dich wollen wir hier nicht. Kinder sagen das sehr ungeschminkt. Erwachsene machen das ein bisschen feiner, aber nicht weniger mies. Das kann man sehr deutlich jemandem sagen, die kalte Schulter zeigen oder auch nur durch kritische Blicke zeigen, was willst du denn hier? Dich wollen wir hier nicht. Und ich glaube, dass das Rembrandts Absicht war, das so zu malen, zu sagen, wie ticken wir manchmal, wie wir kritisch auf Menschen blicken, ja, die was immer sie gemacht haben oder nicht gemacht haben, wie wir auf sie blicken und ihnen mit unseren Blicken zu verstehen geben, du gehörst nicht zu uns. Aber der Vater ist anders. Der Vater nimmt den Sohn auf. Er öffnet ihm sein Herz. Drückt ihn an sein Herz. Die Mutter kommt in der Bibel nicht vor. Ziemlich sicher ist sie nicht eine der beiden, die dahinter steht. Also in der Geschichte kommt sie gar nicht vor. Interessant ist, dass Rembrandt ja hier die beiden Hände so gemalt hat. Das eins wirkt eher, wenn man genau hinguckt, die linke wie eine weibliche Hand. Also der Unterschied ist so frappierend, dass es nicht zufällig ist. Also von der Dicke der Finger und von der Art, wie sie gemalt sind. Als ob da die Vaterliebe Gottes, um die geht es ja letztlich Jesus in der Geschichte, die Vaterliebe Gottes immer auch eine Mutterliebe ist. Diese annehmende Liebe Gottes, die uns an sein Herz nimmt. Wir dürfen zu ihm kommen. Und darum finde ich es total, auch wenn es eben aus einem anderen Text stammt, das Bild, finde ich es total passend ausgesucht. Dass das dieses Bild wie kaum ein anderes ausdrückt. Dass diese Geschichte vom verlorenen Sohn im Grunde dieselbe Aussage hat. Wer zu mir kommt, das sagt Gott durch Jesus. So wie in dieser Geschichte im Munde Jesu. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sondern aufnehmen. Die Tür ist offen. Und das ist, diesen Gedanken dürfen wir hinstellen. Diese Gewissheit dürfen wir haben. Ja. Und darum fand ich es wichtig, dieses Bild auch hier aufzuhängen ins Gemeindehaus. Weil das deutlich macht, und weil wir das anderen zeigen können. Du bist hier willkommen, damit haben wir angefangen. Du bist hier willkommen. Willkommen im Vaterhaus. Und jetzt liest uns Regina den Text aus Johannes 6 im Zusammenhang. Und dabei darf Sophia jetzt gerne mit Wiebke zum Basteln gehen.
Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Keiner, der zu mir kommt, wird jemals wieder Hunger leiden. Und niemand, der an mich glaubt, wird jemals wieder Durst haben. Doch ich habe euch ja schon einmal gesagt, ihr glaubt nicht einmal das, was ihr mit euren eigenen Augen seht. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen. Und keinen von ihnen werde ich zurückstoßen. Denn ich bin nicht vom Himmel gekommen, um zu tun, was mir gefällt, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist Gottes Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag zum Leben erwecken. Denn nach dem Willen meines Vaters wird jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, für immer leben. Darum werde ich sie am letzten Tag vom Tod auferwecken.
Ja, ich setze die Gedanken fort, jetzt aber eben zu dem Text und zu dem, was aus dem Zusammenhang deutlich wird. Zu einem der Zusammenhang zum Text und zum anderen der Zusammenhang zu heute. Und damit fange ich an. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen oder hinausstoßen sogar. Wer zu mir kommt, das ist die Einladung Gottes. Ihr dürft so kommen, wie ihr seid. Und jetzt kann man fragen, wie passt das zu dem, dass wir hier Einlasskontrolle machen? Und womöglich sagen, nein, du darfst hier nicht rein, wenn du nicht geimpft bist. Ehrlich gesagt, es passt nicht zusammen. Eigentlich nicht. Und das ist eine schmerzliche Spannung und hat auch hier in unserer Gemeinde schon zu Diskussionen geführt. ja, als wir begonnen haben mit den Einlasskontrollen. Weil wir am Anfang gesagt haben, ja, wir weisen auf 3G hin, aber letztlich wollen wir das doch in die Verantwortung der Menschen stellen. Aber letztlich haben wir gemerkt, wir müssen es auch kontrollieren. Es passt nur insofern zusammen, als wenn wir nichts machen würden, ja, dann würden wir eben auch andere hinausstoßen. Nämlich die, die sagen, ne, wenn hier so ich so unsicher bin, wer hier alles sitzt, neben mir sitzt, dann komme ich lieber nicht. Die gibt es ja trotzdem noch. Aber das würden sicherlich mehr sein, wenn wir sagen würden, ich will hier nicht so ungeschützt sitzen. Und da ist eben diese Einlasskontrolle ein Stück Schutz. Also wir merken, das ist nichts Leichtfertiges, wir sagen können, das machen wir eben, Punkt. Oder, ne, sondern wir sind hier in einem Spannungsfeld. Aber trotzdem habe ich Verständnis für die Gemeinden, die anders damit umgehen. Ja, anders auch mit Impfskeptikern umgehen. Weil sie eben sagen, hier muss doch jeder willkommen sein. Und ich finde, ne, auch wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, und ich stehe dazu, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, wir werden sie immer wieder neu treffen. Wie gehen wir in dieser Situation mit Gottesdienst um und wie können wir das vernünftig hinkriegen? Aber es gibt keine Gründe, auf irgendjemand herabzuschauen. Es bleibt eine Spannung, in der wir leben müssen. Und womit wir leben müssen, dass wir diese Haltung, die Jesus hier zeigt, in dieser Lebensphase, in dieser Phase, ne, in der wir als Gesellschaft sind, in der wir wirklich nur bedingt der gerecht werden. Oder eben tatsächlich, ne, auf beiden Seiten letztlich vom Pferd fallen. Also, es bleibt die Herausforderung, das habe ich ja in meinem Weihnachtsbrief geschrieben, wie wir dem gerecht werden können. Wie wir diese Einladung Gottes leben können. Dass Gott bedingungslos liebt. Und lädt uns ein, zu kommen, wie wir sind. Wenn wir dann doch Bedingungen stellen müssen. Aus bekannten und berechtigten Gründen. Da ist jeder Einzelne von uns gefragt, wie können wir diese Haltung leben? Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir auch zugeben, wir schaffen es auch ohne Corona-Bedingungen, auch als Einzelne eben oft genug nicht, oder? Diese Haltung zu leben, dieser bedingungslosen Annahme, das schaffen wir auch ohne Corona nicht. Nicht nur bezüglich Geimpfter oder Ungeimpfter. Wie ist das zum Beispiel, wenn hier Leute herkommen, die politisch deutlich weiter rechts oder deutlich weiter links stehen als wir? Können wir tatsächlich diese bedingungslose Annahme leben oder gucken wir dann eher so wie die anderen da drumherum? Ja? Was können wir noch tolerieren sozusagen an politisch doch deutlich anderen Meinungen? Wir haben ein gewisses Meinungsspektrum, das wissen wir auch aus Diskussionen, aber wir, ne, was können wir noch leben miteinander? Wo können wir tatsächlich diese bedingungslose Annahme leben? Oder in Bezug auf Milieus, wenn Menschen aus einem ganz anderen Milieu kommen als unserer bürgerlichen Mittelschicht, zu der die allermeisten von uns gehören, würde ich sagen. Ja. Können wir tatsächlich gegenüber Menschen, die da sehr anders ticken oder schon allein anders aussehen, kriegen wir das hin, das zu leben? Ich finde, das ist eine Riesenherausforderung, als Einzelne und als Gemeinde. Ob wir diese Haltung leben oder die von den anderen Personen. Und es ist gut, wenn wir auch ehrlich sagen, wir schaffen das nicht immer. Diese Haltung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Die Einladung Gottes als Person zu leben. Das ist die eine Spannung. Und auch, was uns immer wieder herausfordern wird. Und die andere ist, dass Jesus in diesem Zusammenhang über Glauben spricht. Wenn wir jetzt den ganzen Text uns nochmal vor Augen stellen. Also da macht Jesus am Anfang deutlich, wo er von dieses Bild vom Brot des Lebens benutzt, sagt er, wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Also diese parallele Gestaltung wird deutlich, dass hier mit diesem zu ihm kommen Glauben gemeint ist. Ja, das ist also wie parallel ist. Glauben heißt zu Jesus kommen, zu Gott kommen. Ja, das Glauben eben nicht heißt, irgendwas für wahr halten, für richtig halten, sondern Glauben ist eine Aktivität. Glauben ist diese Entscheidung. Ich will zu ihm kommen. Ich will ihn um Hilfe bitten. Ich möchte in jeder Situation so einen Vertrauensschritt auf ihn zugehen. Ja. Glauben ist, Vertrauensschritte auf Gott zuzumachen. Gerade in Zeiten, wo es uns schwierig scheint. Gerade dann, wenn es uns schwierig scheint, zu vertrauen. Ja. Glauben als Aktivität, als eine Bewegung auf Gott zu. Aber, und jetzt wird es noch spannender, zugleich macht Jesus deutlich, im selben Satz, alle, die mein Vater mir gibt, kommen zu mir. Und am Ende des Textes, hier, den uns Regina gelesen hat gerade, kommt das nochmal. Ja? Alle, die Gott mir gegeben hat. Was drückt das aus, dieses mir gegeben? Da wird auf einmal deutlich, Glaube ist nicht Entscheidung, sondern Glaube ist etwas, was Gott wirkt und schenkt. Glaube ist etwas, was mir geschieht, und da passt diese Eingangsgeschichte von Melanie ganz schön dazu, ne? Dass etwas mich fast überfällt oder ich werde angehalten, oder so ähnlich hieß es da, ne? Dass etwas, was mich fast überkommt, was nicht meine Schritte sind, wo Gott mir seine Nähe schenkt, erfahrbar. So ein Moment, dieses Gefühl und was immer. Aber was jetzt? Glaube als meine Schritte auf Gott zu, als meine Aktivität, oder Glaube als das, was Gott wirkt und schenkt? Das ist theologisch so ziemlich die schwierigste Frage, ne? Nachdem diese Fragen letztlich, ne? Ist denn Menschen, kommen nur Menschen zum Glauben, weil sie von Ewigkeit her bestimmt sind dazu und so. Diese Frage ist nicht wirklich zu Ende lösbar. Aber interessant finde ich hier, dass es für Jesus überhaupt gar kein Problem ist. Er stellt diese beiden Aussagen nebeneinander, sogar in einen Satz. Alle, die mir mein Vater gibt, die kommen zu mir. Beides. Glaube als Geschenk und Glaube als mein Schritt, meine Entscheidung, stehen in einem Satz nebeneinander. Völlig unproblematisch. Für ihn ist es anscheinend kein Gegensatz, sondern beides gehört zum Glauben. Aber wie kriegen wir das zusammen? Ich glaube, das ist eher unser Thema, wie wir das leben können. Also diese aktive Seite des Glaubens und diese passive des Geschenks. Und ich finde da spannend, sich auch mit anderen Lebensentwürfen auseinanderzusetzen. Ich mache im Moment in der Schule mit meinen 9. Klassen Fremdreligionen. Wir haben mit Islam angefangen, dann Hinduismus und dann irgendwann Buddhismus. Und ich merke, meine Schüler hatten zum Teil nur Lust dazu, weil sie dachten, warum soll ich mich mit dem ganzen Kram da auseinandersetzen? Gerade die so irgendwie ein bisschen aus einer eher frommeren Prägung kommen. Ich habe gesagt, ich finde es wichtig, weil ich auch dadurch etwas, ja, meinen eigenen Glauben in Frage gestellt finde. Ich kann schnell über andere sagen, ja, wie die mit Frauen umgehen, wie die mit Gewalt umgehen, aber dann ist immer die Frage an mich und an meine Art des Glaubens, wie passt das? Und diese Frage tatsächlich, ne, wie aktiv oder passiv der Glaube ist, der wird ja auch in anderen Religionen gestellt. Und gerade im Hinduismus, der uns sicherlich am fremdesten ist, gibt es tatsächlich diese Erlösungswege, Plural. Da meint Erlösung was anders, nämlich Erlösung aus diesem Kreislauf der Wiedergeburt. Aber im Grunde ist es die Frage der Erlösung, wie ich tatsächlich meinen Glauben lebe. Und da gibt es eben auch diesen aktiven und den passiven Weg. Der aktive wird als Affenweg bezeichnet und der passive als der Katzenweg. Und das finde ich sehr schöne Bilder. Warum heißen die beiden so? Der aktive ist, das ist das Bild von jungen Äffchen, die sich im Fell der Mutter festkrallen. Sie wirken also mit aktiv. Und das Passive ist die Katze oder auch, ne, ob das eine Hauskatze ist oder ein junges Tigerbaby, die schreien so lange, bis die Mutter sie nimmt im Maul und wenn sie Gefahr droht und wegträgt. Passiv. Und beide Wege gibt es da. Interessant ist, im Hinduismus ist es dann so, dass dieser passive Weg eher für die ist, die den aktiven Weg nicht gehen können. Der aktive Weg ist für die, die dann eben ihre Karma-Punkte sammeln und so weiter, das, ne, und was tun, damit sie sozusagen diesen Erlösungsweg finden oder meditieren und all diesen Weg des Wissens gehen. Und dieser andere Weg ist eher für die aus dem Niedrigen oder die gar nicht in einer Kaste sind, die ganz unten stehen oder Frauen eben, ja, die, für die gibt es dann wenigstens diesen passiven Weg. Nämlich den Weg der Hingabe an einen Gott. Jetzt bin ich da, auch wenn ich es gerade ein bisschen spöttisch so formuliert habe, aber was sehe ich daraus? Dass auch in einer Religion, die uns so fremd ist, trotzdem dieses Gefühl ist, es braucht beides. Was uns davon unterscheidet ist, wir können das und wollen das nicht zuteilen. Zu sagen, der passive Weg ist nur für die, die nicht anders können. Ja? Sondern wir betonen ja eher dieses, ne, Glaube und Errettung ist Gnade, ist Geschenk, gerade im evangelischen Bereich. Und trotzdem müssen wir diese Spannung lösen. Was ist da mit dem Aktiven? Ja? Es ist doch wichtig auch, ne, wir haben auf der anderen Seite diese Aufforderung zur Entscheidung, die Aufforderung, ne, Gutes zu tun, der moralische Appell und so weiter, und dass wir beim Punktesammeln landen wollen. Wie kann beides zusammenkommen? Und mir ist da deutlich, wenn ich auf Jesus schaue, dass es eben nicht um einen Weg geht, der bestimmten Menschen offen steht, sondern ich glaube, dass wir alle in Phasen sind, mal in unserem Leben, wo es um den Katzenweg geht, wo wir gar nicht anders können, als um Hilfe schreien und nichts tun können. Egal, ob das eine Situation ist von tiefen Zweifeln, von Trauer, von Krankheit oder was immer. Aber Phasen, in denen wir wirklich gar nicht anders können, als zu sagen, ne, Gott, wo bist du und hilf mir. Und dann dürfen wir wissen, und da gibt es tatsächlich genug andere Geschichten in der Bibel, wie die vom verlorenen Schaf zum Beispiel, dass Gott macht sich schon längst auf den Weg. Ja, er ist da. Und er schenkt Glaube, auch wenn ich gar nichts tun kann. Ich muss gar nichts tun. Aber er lädt uns eben genauso ein, uns auf den Weg zu machen. Und er lädt uns ein, unseren Glauben zu leben, natürlich. Und schön ist, dass in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, darum komme ich nochmal darauf zurück, danke Herbert, dass du das nochmal uns einblendest, dass bei dem verlorenen Sohn, bei der Geschichte beides zusammenkommt. Ja? Dass beides zusammenkommt. Der Sohn, der sich auf den Weg macht, das aktive Tun. Aber als er da ist, entdeckt er, der Vater wartet schon längst. Und der Sohn muss nicht mehr tun, als den Kopf an sein Herz legen, an das Herz des Vaters und sagen, Vater, vergib. Das Entscheidende ist und bleibt, ne, in allem, was ich tun kann und auch soll, dass der Vater die Tür öffnet. Und diese Gewissheit dürfen wir haben, vor allem unserem Tun und ohne an all unser Tun. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Spurgeon hat das so mal in einer Predigt formuliert, dass immer diese Tür, die uns zu Gott führt, immer da steht drauf, kommt her zu mir alle. Und wenn ich durch das Tor durchgehe, dann steht auf der Rückseite, in Ewigkeit erwählt. Wenn ich durchgehe, dann weiß ich, es ist längst geschenkt. Ja, es bleibt in einer Spannung, aber es ist längst geschenkt. Und dieses Geschenk bleibt für mich das Entscheidende. Und das will ich zum Schluss deutlich machen nochmal an unserem Weihnachtsbaum, bevor wir den abräumen. Die Konfis wissen es, ne? Inzwischen gut. Wir haben es gerade besprochen bei unserem Weihnachtsquiz. Wofür der Weihnachtsbaum steht, weißt du es noch? Der Weihnachtsbaum, ja? Ganz genau, das ist das Symbol für den Lebensbaum im Paradies. Darum die roten Kugeln, also eigentlich gehören da immer rote Kugeln drauf, weil sie für die Früchte stehen des Paradiesbaums. Wobei wir gar nicht wissen, ob die rot waren. Ne? Manche mögen ja lieber grüne Äpfel, wahrscheinlich waren es auch gar keine Äpfel, ist ja auch nicht das Thema. Nein, also, der Lebensbaum des Paradieses. Und am Ende heißt es dieser Geschichte, dass der Mensch diesen Zugang zum Paradies sich selbst verbockt durch sein Tun. Am Weihnachten stellen wir diesen Baum auf, um deutlich zu machen, aber dieser Zugang ist wiederhergestellt. Und so drückt es ja ein wunderbares altes Weihnachtslied aus. Heut schleust er wieder auf die Tür zum ewigen Paradies, heißt es da. Der Cherub, dieser Schutzengel, steht nicht mehr davor. Ja, das meint Weihnachten. Die Tür ist offen. Jesus durch sein in diese Welt kommen und durch das, was er getan hat, in seinem Weg ans Kreuz, nimmt er all das, was die Tür verbaut, weg. Und er öffnet uns die Tür. Und darum dürfen wir diese Gewissheit haben. Vor allem und ohne all unser Tun, was auch wichtig ist, das erste Mal gilt, die Tür ist offen. Ja, die Tür zu Gottes Nähe und letztlich die Tür zum ewigen Leben. Und dafür steht das Paradies, für das Leben bei Gott wieder. In der Ewigkeit. Und damit endet ja auch unser Text hier. Ja? Jeder, den mir der Vater gibt, kommt nicht nur zu mir, sondern ich schenke ihm das ewige Leben. Das ist Geschenk. Und im Gewissen, in dieser Gewissheit, und das steckt im Text, den werde ich gewiss nicht abweisen. Diese Gewissheit dürfen wir darum haben, weil sie geschenkt ist. Und alle, die zu ihm kommen, werden das erfahren. Er schenkt das ewige Leben.